Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Gott Sie nicht beachtet, weil Ihre Gebete nicht sofort beantwortet werden? In Ihrem Buch »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« zeigen uns Arno Fröse und Dieter Steiger anhand der Leben einiger großer Männer Gottes auf, dass es uns gerade ermutigen und stärken soll, wenn Gott nicht jede einzelne Bitte erhört, denn seine Wege sind sehr viel höher als unsere und er kennt das Ziel. Hören Sie heute den vierten Teil dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 4 – Erfüllung. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Matthäus 1, Vers 21. In diesem Kapitel wollen wir vier wichtige Punkte hervorheben, die die Tatsache betreffen, dass Jesus Israel wenig Hinweise lieferte, dass er wirklich der verheißene Messias war. Ausführlich werden wir uns mit den folgenden vier Punkten beschäftigen. Erstens, seine Taufe. Zweitens, seine Versuchung. Drittens, sein Erscheinen in Galiläa vor den Nationen. Viertens, sein Aufruf, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Bevor wir mit diesem Teil unseres Studiums beginnen, ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass beim Herrn nichts zufällig geschieht. Er kam mit der Absicht auf die Erde, den Willen des Vaters zu tun. Wenn wir seinem Leben, seinen Taten und Worten folgen, wie sie uns in der Heiligen Schrift überliefert sind, müssen wir uns bewusst sein, dass er kam, um Prophetie zu erfüllen. Besonders fällt uns das im Matthäusevangelium auf, wo wiederholt gesagt wird, dass Jesus das prophetische Wort erfüllte. Damit erfüllt würde. Vor der Geburt Jesu wurde Josef, dem Ehemann Marias, von einem Engel des Herrn verkündet: Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Matthäus 1, Vers 21. Das war kein Zufall, sondern die Erfüllung des prophetischen Wortes, wie die nächsten beiden Verse, Vers 22 und 23, bezeugen. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Etwa 700 Jahre vor der Geburt Jesu prophezeite Micha, dass er in der Stadt Bethlehem geboren würde. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher für Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, Vers 1. Als König Herodes den Erlass erteilte, alle männlichen Kinder von 2 Jahren und jünger zu töten, flohen Josef und Maria mit dem Säugling Jesus nach Ägypten. So lesen wir in Matthäus 2, Vers 15: Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als die Kinder in Bethlehem getötet wurden, lesen wir in Vers 17, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist. Nach dem Tod von Herodes heißt es, und dort angekommen ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Vers 23. Wenn wir unsere Bibel fortlaufend durchlesen, stellen wir fest, dass das Neue Testament von vielen erfüllten alttestamentlichen Prophezeiungen berichtet. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war der Bote, der das Kommen des Herrn verkündete. Er forderte die Menschen auf, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 3, Vers 2. Johannes verkündete diese Botschaft nicht aufgrund seiner eigenen Vorstellung. Sie stimmte vollkommen mit der Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiung überein. Sie stimmte vollkommen mit der Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiung überein. Wie Vers 3 deutlich macht, das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Johannes der Täufer war eine eher fremdartige Person, die hauptsächlich in der Wüste lebte. Die Bibel beschreibt ihn so. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Vers 4. Die Israeliten in Jerusalem mussten dies fraglos als ein Zeichen angesehen haben. Aufgrund des prophetischen Wortes wussten sie, dass etwas geschehen würde. Johannes brachte den Menschen etwas Neues, indem er sie im Jordan taufte. So heißt es in Matthäus 3, Vers 6, und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Das war ein prophetisches Bild von dem, was kommen sollte, dem Herrn Jesus. Sie bekannten ihre Sünden, suchten Vergebung und drückten mit einer bußfertigen Haltung aus, dass sie den Messias erwarteten. Die Wassertaufe im Jordan machte die Erwartung auf den neuen Bund deutlich. Pharisäer und Sadduzäer. Es könnte nützlich sein zu erwähnen, dass auch den religiösen Autoritäten, den Pharisäern und Sadduzäern, Johannes Vollmacht nicht verborgen blieb. Sicherlich waren sie von diesem eigenartigen Mann beeindruckt, der sich von den Dingen der Welt abgesondert hatte, um die Botschaft Gottes in Wahrheit und mit großer Autorität verkünden zu können. Er musste nicht einer bestimmten Denkrichtung oder intellektuellen Organisation Rechenschaft ablegen, ebenso wenig wie den offiziellen religiösen Autoritäten in Jerusalem. Seine Worte müssen offenbar Eindruck hinterlassen haben, denn wir lesen, er sah aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen. Vers 7. Johannes der Täufer wusste, dass sie etwas von der Schrift und den Dingen Gottes verstanden, aber das beeindruckte ihn nicht im geringsten. Er sagte sogar einige äußerst harte Worte zu ihnen. Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Vers 7 und Vers 8. Johannes gab ihnen nicht die Gelegenheit zu antworten und fügte nahtlos hinzu, und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Vers 9. Mit diesen wenigen Worten machte Johannes der Täufer klar, dass die Menschen, die unter dem alten Bund und seiner endlosen List von Vorschriften lebten, durch ihn nicht errettet werden konnten. Der alte Bund war ein gebrochener Bund. Die Prophezeiung des neuen Bundes. Etwa 600 Jahre vor Johannes dem Täufer verkündete der Prophet Jeremia: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Jeremia 31, Vers 31. Dann erklärte er den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Beachten Sie, dass Sie den alten Bund brachen. Wenn ein Vertrag oder ein Bund gebrochen wird, ist er ungültig. Daher sollte ein neuer Bund den alten ersetzen. Nicht einer, der auf Stein, sondern in Ihre Herzen geschrieben wird. Es fällt auf, dass ein Teil bereits erfüllt wurde. Bei seinem Kommen richtete Jesus den neuen Bund auf und besiegelte ihn mit seinem eigenen Blut am Kreuz von Golgatha. Aber die Menschen in Israel empfingen diesen neuen Bund nicht als Volk. In Vers 34 heißt es: Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Da diese Prophezeiung noch nicht erfüllt wurde, liegt vor Israel eine wunderbare Zukunft. Stellen Sie sich vor, ein ganzes Volk wird errettet. Das gab es in der Heilsgeschichte noch nie. Viele Bücher berichten von Erweckungen in verschiedenen Teilen der Welt, aber diese haben nie zur Errettung einer ganzen Volksgruppe einer Religion geführt. Doch für Gottes auserwähltes Volk wird diese Verheißung in Erfüllung gehen. Vielleicht fragt jetzt jemand: Wie ist das möglich? Israel scheint sich täglich weiter und weiter vom Gott der Bibel zu entfernen. Aus Respekt vor seiner hohen Berufung möchte ich nicht die schrecklichen Dinge aufführen, die zurzeit im Volk dieses Landes vor sich gehen. Daher basiert seine Errettung nicht darauf, dass es den Herrn sucht oder das Gesetz hält, sondern einzig und allein auf der Gnade Gottes, so wie auch jeder von uns errettet wurde. Die Grundlage seiner Errettung ist das Ich werde des Herrn selbst. Ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Wir sollten erwähnen, dass hier von einer nationalen, kollektiven Errettung Israels die Rede ist, nicht von der Errettung einzelner Menschen. Aus verlässlichen Quellen ist zurzeit zu entnehmen, dass immer mehr Juden zum Glauben an Jesus als den Messias kommen. Wer glaubt und wiedergeboren wird, wird der Gemeinde hinzugefügt und gehört nicht länger zu denen, die beim Erscheinen des Herrn in Israel auf dem Ölberg errettet werden. Nationalstolz. Ich glaube, viele von uns würden gut daran tun, ihr Leben am Maßstab der Wahrheit zu überprüfen und sich nicht mehr auf Familientraditionen, Erbe und Nationalität zu verlassen. Die Pharisäer und Sadduzäer hatten berechtigte Gründe, stolz zu sein. Sie waren Nachkommen Abrahams, dem Gott direkte Verheißungen gegeben hatte. Damit möchte ich sagen, dass wir, die Nationen, nichts sind. In seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus schrieb Paulus, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Epheser 2, Vers 12. Wir waren in einer schrecklichen Situation. Es gibt nichts Schlimmeres als Hoffnungslosigkeit. Und in genau der lebten wir. Deshalb ist es nichts anderes als Eitelkeit, wenn wir stolz sind auf Nationalität, Erbe, Tradition oder Familie. Wie ich bereits erwähnt habe, kann allein Israel auf diese Dinge zu Recht stolz sein. Lesen Sie, was der Jude Paulus dazu zu sagen hat. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Philipper 3, die Verse 4 bis 8. Wenn wir als Gläubige, besonders aus den Nationen, im wahrsten Sinne des Wortes auf irgendetwas stolz sein können, dann darauf, dass wir durch Gnade errettete Sünder sind. Durch Gottes Gnade sind wir auserwählt, so dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Epheser 3, Vers 6. Taufe Jesu. Jetzt wollen wir uns gründlich mit dem Zeugnis von Johannes dem Täufer befassen. Wir lesen in Matthäus 3, Vers 11: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Diese Textstelle macht deutlich, dass Johannes völlig demütig war angesichts des Kommens des Herrn. Wovon sprach Johannes? Von der Einführung der Wiedergeburt und des neuen Bundes, der zur Vollkommenheit führt. In Hebräer 5, Vers 9 lesen wir: Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Vor Johannes stand Jesus, der stärker ist, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes protestierte: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Matthäus 3, die Verse 14 und 15. Warum wurde Jesus getauft? Um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus nahm die menschliche Gestalt von Fleisch und Blut an und hielt sich an die Anforderung des Gesetzes, die vorsah, dass Israel vor der Einführung des neuen Bundes Buße tun sollte. Da er ohne Sünde war, bestand für Jesus natürlich keine Notwendigkeit, Buße zu tun. Dennoch war die Vorbereitung erforderlich und alles Fleisch wurde ermahnt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Jesaja 40, die Verse 3 bis 5. Wäre Jesus auf die Aussage von Johannes eingegangen, ich habe es nicht nötig, von dir getauft zu werden, und hätte er Jesus nicht getauft, dann wäre in dieser Situation die Gerechtigkeit nicht erfüllt worden. Wie reagierte der Himmel nach der Taufe Jesu? Wir lesen es in Matthäus 3, die Verse 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Nationen als Teilhaber. Als Christen aus den Nationen sollten wir Jesaja 42 besondere Aufmerksamkeit schenken. Diese Bibelstelle deutet eine Gerichtsankündigung Gottes über die Nationen an. Obwohl er in erster Linie für Israel kam, macht das prophetische Wort deutlich, dass auch die Nationen von seinem Kommen profitieren würden. Wir dienen einem wunderbaren Gott. Er hat uns nicht allein und ohne Hoffnung in der Finsternis gelassen. Wir freuen uns darüber, dass er uns Hoffnung gegeben hat. Weil der Schöpfer seine Schöpfung liebt, hat er einen Ausweg zur Verfügung gestellt. Wir wollen uns einige Verse aus diesem erstaunlichen Kapitel anschauen. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Jesaja 42, die Verse 6 bis 9. Licht in der Finsternis. Erkennen Sie jetzt, dass Ihr Gebet zum himmlischen Vater nicht unbedingt nach Ihren Vorstellungen erhört werden muss? Johannes fühlte sich unwürdig, Jesus zu taufen, tat es aber dennoch. Und als Folge wurde ein herrliches prophetisches Bild von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft enthüllt. Wenn Sie niedergeschlagen und entmutigt sind, weil Ihre Gebete nicht erhört wurden, dann denken Sie daran, dass der Herr Sie hört, sieht und kennt. Er wird Ihr Gebet auf seine Weise und zu einem Zeitpunkt beantworten, wie es am besten für Sie ist. Möglicherweise sind Ihre Probleme so groß, dass Sie sogar meinen, Gott hätte Sie verlassen. Genau an diesem Punkt will Gott uns haben. Wenn alles andere gescheitert ist und Sie enttäuscht sind, sind Sie da, wo das Unmögliche in und durch den Herrn Jesus Christus möglich wird. Ich habe oft den Eindruck, dass Gläubige meinen, sie müssten etwas Spektakuläres für den Herrn tun, um für würdige Diener gehalten zu werden. Das ist aber nicht der Fall, denn das Größte und Umwerfendste, was sie tun können, ist, ihre eigene Unfähigkeit anzuerkennen und sich mit seiner Gegenwart erfüllen zu lassen. So können sie ihre Berufung erfüllen, Licht in einer finsteren Welt zu sein. Es ist nicht entscheidend, was sie leisten, sondern wer sie in Christus sind. Licht muss nichts tun, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es wird von allen Menschen gesehen. Das teilt uns Jesus in Matthäus 5, Vers 15 mit. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Von Natur aus tun wir das Gegenteil. Wir neigen eher dazu, mit unseren guten Werken anzugeben, damit die Menschen erkennen, dass wir im Licht leben. Das ist aber nicht die Reihenfolge, die der Herr uns vorgegeben hat. So soll euer Licht leuchten. Was ist dieses Licht? Es ist das Licht des Herrn Jesus in unserem Leben. Wenn wir dieses Licht in unserem Wesen, unseren Taten, Worten und Gedanken erstrahlen lassen, werden die Menschen unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, Vers 16. Versuchung. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Matthäus 4, Vers 1 und 2. Das passierte, nachdem der Vater liebevoll gesagt hatte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber nun wurde Jesus in die Wüste geführt, um dort versucht zu werden. Der Teufel sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das physische Leben wird durch Nahrung erhalten. Obschon Jesus nach 40-tägigem Fasten hungrig war, machte er deutlich, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Vers 4. Jesus zitierte die Schrift, um der Verheißung des Teufels zu widerstehen. Etwa 1500 Jahre zuvor sagte Mose zu den Israeliten: Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter erkannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. 5. Mose 8, Vers 3. Diese Worte unterstützen die Wahrheit, dass unser physisches Leben unserem geistlichen Leben untergeordnet werden kann und muss. Das Ziel unseres physischen Lebens ist, dass wir ein neuer Mensch in Christus werden und ewig leben. Allerdings werden wir erst zu geistlichen Menschen, wenn wir zuerst physische Menschen sind.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den vierten Teil des Buches »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« von den beiden langjährigen Bibellehrern und Missionaren Arno Fröse und Dieter Steiger.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.